In der Oberstufe hatte ich einen Mathelehrer, der hatte so verschiedene Eigenarten. Vielleicht liegt es an den Mathelehrern. Alle, die jetzt Mathelehrer sind oder irgendwie Mathe studieren, die, naja, zu denen habe ich ein zwiegespaltenes Verhältnis, aber nur in diesem Bereich. Der hatte die Angewohnheit, noch bevor er zu sehen war, auf dem Flur richtig laut zu schreien: Haben Sie Fragen? Immer bevor er in die Klasse reinkam. Man konnte ihn noch gar nicht sehen und kurz nach Fragen sah man ihn. Dann warf er seine ziemlich verlotterte Schultasche da aufs Pult und guckte uns so mit so einem Blick an, der deutlich machte: Na warte, euch werde ich es zeigen. Am Anfang hatten wir in der Regel keine Fragen. Dann sagte er das auch: So, Sie haben keine, dann hätte ich welche. Und wir ahnten nichts Gutes. Und dann hatte er Fragen, auf die kein normaler Mensch kommen kann. Ich habe also gelernt, Mathelehrer haben Fragen, die hat sonst keiner. Und als er dann die Fragen stellte, hatten wir zwei Probleme. Wir hatten keine Fragen und wir hatten keine Antworten. Wir haben dann am Anfang schnell erlebt, wir sollten uns Fragen überlegen, um zu überleben. Also haben wir uns ein paar Fragen ausgedacht. Das ging aber auch nicht lange, weil wir merkten, es geht ihm gar nicht um unsere Fragen, sondern um seine Fragen. Wir haben dann zwei, drei Fragen gestellt. Das nützte nicht viel. Dann kamen trotzdem seine fiesen Fragen. Also haben wir das gelassen mit dem Fragenstellen und haben diese Tortur einfach über uns ergehen lassen. Auf der anderen Seite haben wir durch seine Fragen viel gelernt, um die Ecke zu denken, vieles wahrzunehmen, was wir so nicht wahrnehmen konnten. Und wir haben gelernt, dass Mathelehrer eine eigene Spezies sind. Und wir haben gelernt, dass es gut ist, Fragen zu stellen. Immer wieder Fragen zu stellen. Hallo Mathelehrer. Es ist gut, Fragen zu stellen, weil jeder Fragen hat. Nicht unbedingt zu Mathe, die muss auch nicht jeder haben, aber es ist gut, dass wir diese Fragen gestellt bekommen haben, weil wenn man Mathe im Abitur braucht, ist es gut, wenn Mathelehrer Fragen stellen, die man lernt zu beantworten, dann spätestens im Abitur muss man diese Fragen beantworten. Also Fragen haben viele. Ich behaupte mal, jeder von uns hat Fragen. Wie gesagt, nicht zu Mathe, aber vielleicht zu anderen Feldern. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast die Frage: Wird die Musik weiter so laut weitergehen oder geht die Musik weiter so leise weiter? Oder du hast vielleicht wirklich wichtige Fragen, existenzielle Fragen, zum Beispiel: Wie wird es gesundheitlich mit mir weitergehen? Ich merke, da tut sich was und ich bin unsicher oder in Sorge. Vielleicht fragst du dich: Mensch, wie kann ich finanziell über die Runden kommen in den nächsten Wochen? Oder wie wird es mit meiner Arbeitsstelle? Vielleicht hast du die Frage: Was heißt das eigentlich, Christ zu sein? Jetzt sitzt du heute Morgen hier, bist eingeladen worden und denkst: Ja, mit dem ganzen Christsein im Gottesdienst, ich habe so viele Fragen von dem, was hier so passiert. Oder du fragst dich vielleicht, wie dein Glaube, wo du den Eindruck vielleicht hast, dass der langweilig geworden ist, vielleicht zäh, erlebnisarm, wie der wieder aufleben kann. Wie dein Glaube wieder dynamisch werden kann. Also es gibt viele Bereiche, in denen wir Fragen haben können. Vielleicht fragst du dich: Wie ist das, wenn wir beten um Heilung, manche heil werden und wir den Eindruck haben, viel mehr werden nicht heil, nicht gesund? Wie kann man mit solchen Fragen umgehen? Was bedeutet das, viele Fragen zu haben und Antworten darauf zu finden? Heute soll es um auch eine Frage gehen, eine Frage, die nicht philosophischer Art ist, nicht kognitiver Art, keine, die man irgendwo wunderbar in einem philosophischen Zirkel diskutieren kann, hinterher nach Hause gehen, aber die keinerlei vielleicht praktische Bedeutung fürs Leben hat, sondern eine ganz praktische Frage. Und diese Frage hat etwas mit dem Thema zu tun, das wir letzte Woche begonnen haben, jetzt weitergehen: Herrschaftswechsel. Herrschaftswechsel. Die Frage hat damit zu tun: Was heißt es eigentlich, Christ zu werden und als Christ zu leben? Die hat damit was zu tun, dass Christsein eigentlich keine religiöse Angelegenheit ist, wo es darum geht, dass wir mit Gott irgendwie gut ins Geschäft kommen. Das heißt, wir geben uns Mühe, moralisch und ethisch anständig zu leben. Und Gott schenkt uns dafür dann irgendwas, zum Beispiel ewiges Leben oder seine Liebe. Es geht nicht darum, möglichst viel zu leisten, vielleicht in der Gemeinde viel mitzuarbeiten, möglichst viel Bibel zu lesen, viel zu beten, viel gute Dinge zu tun, viel Frommes zu denken, damit Gott uns liebt. Oder wir uns damit sein Wohlwollen verdienen, obwohl eigentlich so Religion funktioniert, oder? So funktioniert Religion. Du gibst dir mächtig Mühe und dafür kriegst du einen Gegenwert. So funktioniert unsere ganze Gesellschaft. Leiste etwas und du kriegst dafür einen Gegenwert. Die Art, wie die Sache mit Jesus ist, funktioniert aber so nicht. Als Jesus kommt, gibt es viele Probleme, weil die Religiösen der damaligen Zeit genauso dachten: Wir geben uns mächtig Mühe und dafür sammeln wir eine Menge guter Leistungen und eine Menge guter Taten, eine Menge Dinge, bei denen wir vor Gott für Eindruck sorgen können. Und dann stehen wir auf einer höheren Stufe wie alle anderen. Und Jesus kommt und macht das alles platt. Und Jesus kommt und das ganze religiöse System scheint den Religiösen der damaligen Zeit zwischen den Fingern wie Sand zu zerrinnen. Und Jesus kommt und sagt, es funktioniert anders, wie ihr denkt. Jesus kommt, und das ist nochmal eine Wiederholung vom letzten Mal für die, die vielleicht nicht da waren, und macht sich arm, tauscht Palast gegen Stall, Nehmen gegen Geben, Reichtum gegen selbstgewählte Armut, Herrschaft gegen Demut, den eigenen Vorteil gegen Verzicht, bedingungslose Annahme beim Vater gegen Ablehnung von Menschen, Krone gegen das Kreuz. Und das tut er, um eins zu machen, um uns die Möglichkeit zu geben, mit Gott ins Reine zu kommen. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass Christus alles tut und wir nichts dazu tun können, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und das macht er damals deutlich. Das sorgt für viel Aufruhr, weil plötzlich die Leute merken, alle unsere angesammelten guten Leistungen, auf die wir so mächtig stolz sind, die bringen uns scheinbar nichts. Und dann fangen sie an, den umzubringen oder ihn umbringen zu wollen, der ihre Religion umbringt. Und Jesus sagt den Menschen, es läuft eben anders. Nichts kannst du dazu tun. Ich schenke dir bedingungslose Annahme beim Vater statt Ablehnung von Menschen, Versöhnung statt Unversöhnlichkeit, Freiheit statt Gebundenheit, Frieden statt Hass, echtes ewiges Leben statt Tod, Liebe statt Hass und Egoismus, Sieg über Versuchung statt ständige Niederlage, Vergebung statt Verurteilung. Ich schenke es dir. Dies alles gibt es nur geschenkt. Es gibt keine Möglichkeit, dir das zu verdienen. Im frommen Sprachgebrauch heißt das Gnade. Gnade ist etwas, was man sich nicht verdienen kann, was man geschenkt bekommt, ohne irgendwie etwas dazu tun zu können. Und das macht Christsein aus, dass wir alles Wesentliche geschenkt bekommen, von Christus begnadet werden. Begnadigt werden, nicht die Strafe bekommen, die wir verdienen, und begnadet werden, alles geschenkt bekommen, was wir brauchen, um als Christen zu leben. Und damit, das ist die Botschaft von Jesus, das ist diese freimachende, frohe Botschaft. Und damit zieht Paulus dann auch später durch die Welt und durch die ganze damalige Welt, wird nicht müde, es immer wieder zu betonen. Wird nicht müde zu betonen, darum geht's. Es geht nicht um Religion. Aber das ist so in den Köpfen der Menschen verankert, und ich glaube, das ist auch bei uns verankert, dass wir doch ein bisschen was leisten müssen. Wir denken, klar, Jesus tut alles, aber wir sollten doch ein bisschen was dazu tun. Und es fällt schwer zu verstehen, dass wir angenommen, geliebt sind, dass vergeben sind, ohne etwas leisten zu können. Und da kommen dann die ersten Fragen auf, als Paulus so rundreist und in der Gemeinde, der Christusgemeinde in Rom von dieser Art des neuen Glaubens erzählt, Christus schenkt, du kannst nichts dafür tun. Da beginnen die ersten Fragen, völlig natürlich. Eine ganz natürliche Frage kommt. 5 Kapitel lang erklärt er den Leuten, was das heißt, dass Gott dich befreit, dass du vor Gott gerecht dastehst, dass Gott Gemeinschaft mit dir sucht, treu ist, dir die Gemeinschaftstreue schenkt und nicht aufkündigt. Und dann kommen die ersten Fragen. In Kapitel 6 des Römerbriefes, Vers 1, kommt eine sehr bemerkenswerte Frage, die eine gewisse Logik hat. Und diese Frage lautet, was folgt denn nun daraus, wenn wir gar nichts tun können? Sollen wir rückweiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Einige Verse später kommt es nochmal. Bedeutet das, dass wir weiter sündigen dürfen, weil Gottes Gnade uns vom Gesetz befreit hat? Eine logische Frage, oder? Wenn alles schon passiert ist, wenn wir nichts dazu tun können, auch wenn uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes, wenn Sünde und Schuld uns nicht von Gott wieder wegreißen, wenn es nicht jeden Tag wieder die Frage stellt, wenn ich jetzt sündige, ist dann wieder alles vorbei? Ist dann meine Beziehung zu Gott wieder am Ende? Bin ich dann wieder getrennt von Gott? Wenn das alles geklärt ist, dann stellt sich auch die Frage, na wunderbar. Dann doch, rein ins Vergnügen. Dann lassen wir doch die Puppen tanzen. Und dann lass uns das Leben doch genießen. Und ich sage mal, es provozierend, genau das sollten wir tun. Rein ins Vergnügen, das Leben genießen in vollen Zügen. Und ich glaube sogar, dass das ganz in Gottes Absicht ist. Voll in Gottes Absicht. Voll die Freude am Leben haben und das Leben zu genießen. Lass uns das tun. Wir sollten nur vorher noch klären, was Vergnügen und Leben heißt. Und was heißt denn Vergnügen oder Freude? Was heißt das denn? Freude ist ein Wesenszug Gottes. Freude ist im Wesen Gottes verankert, wie die Liebe in Gott verankert ist, dass es nicht nur eine Art von Gott ist, sondern das ist tief in der DNA Gottes drin. Die Freude gehört zu Gott und deswegen gehört sie unbedingt zum Christsein. Ein Christsein ohne Freude ist kein Christsein. Und es geht darum, volle Kanne in dieser Freude zu leben. Und was heißt denn Leben? Was heißt denn voll das Leben genießen? Was heißt denn Freude am Leben zu haben? Vielleicht hören wir mal dazu, was Jesus sagt. Ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Also wenn es darum geht, das Leben zu genießen, uns am Leben zu freuen, uns am Leben zu vergnügen, dann hat das ganz stark und vor allem damit zu tun, dass das in der Verbindung mit Gott geschieht. Dass Gott derjenige ist, der Freude schenkt, die über jegliche billigen Abklatsch der Freude hinausgeht. Die über sämtliche Vorstellungen von Vergnügen hinausgeht, die wir haben und denken können oder auch nicht denken können. Die uns angeboten wird, die immer nur von kurzer Dauer ist. Und diese Freude, die Christus schenkt, geht so tief und so umfassend, dass sie selbst da noch, wo die Schwierigkeiten im Leben kommen, und sie werden kommen, leider. Jeder wird Schwierigkeiten im Leben haben oder gehabt haben, dass sie sogar in diesen Schwierigkeiten noch durchhält und sie durchträgt. Und dieses Leben im Überfluss, dieses Leben, was wirklich satt macht, was zufrieden macht, wo wir den Eindruck haben, wir können gar nicht genug davon kriegen, das ist das, was Jesus schenkt und was weit entfernt ist von dem vielleicht billigen Leben, was wir bekommen, wo ganz viel wirtschaftliche Interessen von anderen dahinter stecken, die uns deutlich machen wollen, so sieht das Leben wirklich aus. Wenn du das Handy nicht hast, kannst du doch im Leben nicht glücklich werden. Und dann fällt es runter und dann ist das Display kaputt und dann siehst du nur noch irgendwelche verzerrten Dinge. Oder es wird kein Update mehr angeboten, dann hast du plötzlich keine Freude mehr am Handy. Oder wenn du die Waschmaschine oder das Auto oder das und das hast, dann bist du wirklich glücklich. Und das Problem, was hier in Rom vorlag, war, dass sie tatsächlich bei der Frage nach der Sünde die Sachen verwechselten. Sie verwechselten den billigen Abklatsch mit dem echten, von Gott geschenkten Leben und dieser Freude, die nur in dieser Verbindung zu Christus kommt. Und sie fragen nach dem billigen Abklatsch. Sie fragen also, ja, aber wenn das so ist, dass wir nichts dazu tun können, dann können wir doch auch noch, Sünde macht ja auch Spaß, dann können wir doch in der Sünde leben, dann können wir doch noch sündigen. Und ohne Zweifel, Sünde macht Spaß. Ich glaube, das wird keiner von uns irgendwie abstreiten. Es gibt Dinge, die sind weit entfernt von dem, was Gott will, und trotzdem machen sie uns Spaß. Wie lang der Spaß geht und wie, ist eine andere Frage. Aber wenn Sünde Spaß macht, dann können wir doch noch danach schielen. Und da sagt Paulus, unmöglich. By no means. No way. Das ist ein No-Go. Das funktioniert nicht. Wenn Christus alles getan hat für dich und du mit ihm lebst, dann hast du die Seiten gewechselt. Dann folgt daraus, dass du in einem anderen Herrschaftsbereich lebst. Wenn du erlebt hast, dass Christus dir alles schenkt, wenn du dieses Geschenk erlebt hast, diese Gnade, dann ist da nicht ein Punkt und dann sagst du so, jetzt wieder all dem zuwenden, was ich vorher auch schon hatte, sondern dann ändert sich dein Leben, weil ein völlig neues Leben kommt. Dann heißt das, du bist heilig gemacht worden von Gott. Nicht, weil du so ein super Kerl bist und alles schön richtig gemacht hast. Du bist heilig gemacht allein durch Christus. Das hat zur Folge, dass du jetzt heilig lebst. Das ist eine logische Folge, dass dieses heilig gemacht, dieses reingenommen in den heiligen Bereich Gottes, dass das dein Leben jetzt ausfüllt. Also es ist nicht logisch, wenn Gott dir alles geschenkt hat, dass du dann machen kannst, was du willst und Spaß hast an dem, was Gott nicht will, sondern die Logik heißt, du wirst das neue Leben leben, weil du in diesem Einflussbereich, in diesem Machtbereich dieses neuen Lebens, dieses Christus bist und seine Wesensart, seine Werte werden dein Leben durchdringen, werden dein Denken prägen, werden deine Wünsche prägen, deine Entscheidungen. Das wird so sein. Also, wenn du heilig gemacht worden bist, wirst du heilig leben in diesem neuen Leben. Dass es da zwei verschiedene Bereiche gibt, dass du von einem Leben in das, von einem Machtbereich ins andere transformiert bist, das macht dieser Vers deutlich. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Das zweite hatten wir eben gelesen. Jesus sagt, es gibt einen Bereich, in dem Menschen leben, die Christus nicht kennen. Da geht es um Stehlen, Schlachten und ins Verderben stürzen. Das sind nicht wirklich attraktive Lebenswerte. Stehlen, Schlachten, ins Verderben stürzen. Also es geht ums Zerstörerische. Und Christus sagt, du bist, wenn du mit mir lebst, rausgenommen aus diesem zerstörerischen Leben hinein in meinen Bereich. Und ich gebe dir das Leben im Überfluss. Leben, was aufrichtet, anstatt hinrichtet. Was ermutigt, anstatt zu unterdrücken. Diese Antwort gibt Paulus den Christen in Rom. Und er redet in Römer 2 davon. Das ist ein komplexer Text und es geht in den ersten 10 Versen darum, dass er Fakten aufzählt, was passiert, wenn Menschen Christen werden. Und was passiert ist, also was mit dir passiert ist, wenn du mit Christus lebst. Ich lese uns Auszüge aus den ersten Versen. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns, für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Antwort auf die Frage. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die wir in Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns auch ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben werden. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für allemal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er zu Gott. Zugegeben, das muss man manchmal 2-3 Mal lesen. Da geht es um Auferstehung, es geht um mit Christus begraben, es geht darum, gestorben zu sein mit Christus und ein neues Leben zu haben. Und es geht darum, was das mit Taufe zu tun hat, dass das in der Taufe deutlich wird. Das Bild kann perfekter nicht sein. Wir haben im März hier eine Taufe. Wir haben Anfang März ein Taufseminar. Es geht darum, in dieser Taufe das nachzuvollziehen, was mit uns geschehen ist. Wenn wir das Taufbecken hier vorne aufmachen und dann taufen, dann werden Leute völlig unter Wasser getaucht. Also sozusagen begraben mit Jesus. Das macht diese Taufe deutlich. Du bist begraben mit Jesus und wir haben noch nie jemanden unten gelassen. Und haben dann, wenn du aus dem Wasser kommst, heißt das, du bist ein neuer Mensch. Das Alte, das macht die Taufe deutlich, das Alte ist unten geblieben mit Christus. Du hast neues Leben. Ein völlig neues Leben. Auferstanden mit Christus. Und es gibt einige Fakten, die ich hier so ein bisschen rausgreifen möchte, die deutlich machen, was das für unser Leben bedeuten. Was Fakt ist, mit Christus gestorben, weil Christus gestorben ist, wenn du dich an ihn bindest, bist du mit Christus gestorben und auferstanden. Und das sind diese Fakten über diesen Herrschaftswechsel, dass du rausgenommen bist aus diesem alten Leben, wo die Taufe deutlich macht, das wird ersäuft. Und auferstanden zu dem neuen Leben. Christus hat mit seinem Tod alle rechtmäßigen Forderungen der Macht der Sünde an dich bezahlt. Also, es ist keine Rechnung mehr offen. Wenn du ohne Christus lebst, sind Rechnungen offen. Wer sorgt denn dafür, dass du Vergebung bekommst? Dass die Sache zwischen dir und Gott geklärt ist, alles Trennende weg. Durch Christus ist keine Rechnung mehr offen. Bist du mit Christus gestorben, bist du für die Macht der Sünde tot. Und von Toten kann man nichts mehr fordern. Du bist von der Herrschaft der Sünde befreit. Du musst der Sünde nicht mehr gehorchen. Machen wir uns nichts vor. Wir haben noch genug mit Anfechtungen und Versuchungen zu tun. Und wir begeben uns auch manchmal gerne rein. Also Sünde spielt in unserem Leben auch noch eine Rolle. Aber sie regiert nicht mehr, wenn du durch Christus befreit bist. Sie regiert nicht mehr, sagt Paulus ganz klar, das ist vorbei. Diese Herrschaft hat sie verloren. Sie hat keine Macht mehr an dich, weil Christus alle Rechnungen beglichen hat. Sie hat keine Macht mehr an dir. Du musst ihr nicht mehr gehorchen, weil du jetzt in dem anderen Machtbereich lebst. Du lebst in dem Machtbereich, wo du dich ins Kraftfeld Gottes begibst, ins Kraftfeld von Jesus. Du bist befreit von der Herrschaft der Sünde. Kannst nicht mehr sagen, ach ja, es ist passiert, ich kann da auch nichts gegen tun. Das ist so stark, da gibt es keinen Ausweg für mich. Ich bin irgendwie so fatalistisch allem ausgeliefert. Stimmt nicht, ist einfach eine Lüge. Bist du mit Christus gestorben, bist du auch mit ihm auferweckt. Du lebst in seiner lebensfördernden Macht, in der lebensfördernden Macht- und Hoheitsbereich. Also ist nicht nur was gestorben, ist nicht nur was weggenommen. Es ist nicht nur was vergangen, sondern es ist was völlig Neues dir geschenkt. in seinem Macht- und Hoheitsbereich, unter seinem Einfluss, nicht mehr unter zerstörerischem Einfluss. Ein völlig neues Leben hat für dich begonnen und die Herrschaftsverhältnisse in deinem Leben sind geklärt. Christus hat das Sagen. Das sagt Paulus hier. So sieht's aus bei dir. So sieht's aus. Und das in den ersten 10 Versen wird deutlich, da gibt es nicht eine Aufforderung. Wer den Römer 6 liest, da gibt es nicht eine Aufforderung. Moderne Übersetzungen haben da eine Aufforderung. Wer aufgepasst hat, hat hier auch gesehen, das müsst ihr euch klar machen. Da steht eigentlich, ist euch das nicht klar, was passiert ist? Es gibt nicht eine Aufforderung, sondern es wird nur gesagt, was Christus getan hat und was in der Verbindung mit Christus passiert. Und danach kommen aber Aufforderungen, weil dieses Rausgenommensein in den Herrschaftsbereich Gottes Folgen hat für unser Leben. Das heißt es, jetzt lebt doch einfach in dem Leben, das ihr schon geschenkt bekommen habt. Ist doch alles da. Ihr müsst doch euch nichts mehr erarbeiten, ist alles da. Kostet es doch aus. Nehmt in Anspruch, was bereits da ist. Ich lese weiter. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde. Aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Ihr wisst doch, wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet ihr sterben. Oder ihr wählt den Gehorsam, dann werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können. Solange ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr dem Guten gegenüber frei. Und was kam dabei heraus? Ihr schämt euch jetzt, wenn ihr daran denkt. Denn was ihr damals getan habt, führt am Ende zum Tod. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, zurück zu dieser Frage. Ja, dann können wir doch weiter sündigen, oder? Da stellt sich die Frage, es geht eigentlich gar nicht. Weil du aus diesem Herrschaftsbereich rausgenommen bist. Du bist nicht mehr versklavt. Heute würde man vielleicht sagen, du bist gar nicht mehr angestellt bei der Sünde. Die kann gar nicht mehr fordern, dass du für sie arbeitest, für sie dienst und dass sie dir dann die Bezahlung dafür gibt. Eine Menge zerstörerischer Dinge im Leben, die am Anfang ziemlich verlockend aussehen und ziemlich nach Spaß und Vergnügen aussehen, aber am Ende dich doch leer und ausgebrannt zurücklassen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich hatte mit einer jungen Frau, die in die Gefährdenhilfe damals zu uns kam, in die Wohngemeinschaft. Und die sagte, ich habe jetzt 28 Jahre lang, ja, vielleicht nicht ganz, aber solange sie war Mitte 30, eigentlich immer so gelebt, nimm, was du kriegen kannst. Nimm, was du kriegen kannst. Und jetzt stehe ich da und habe den Eindruck, ich komme mir vor wie eine leere Cola-Dose. Ich bin aufgerissen worden, ausgelutscht, zusammengeknüllt, hingeworfen und weggekickt. Und als sie so das erzählte mit Tränen in den Augen, da hat es mir fast das Herz zerrissen. Dass Menschen sich vorkommen können, haben Vergnügen und Spaß und versuchen es immer merken, eigentlich werde ich immer leerer und immer leerer und am Ende werde ich behandelt wie ein Stück Dreck, was man eigentlich noch wegwirft. Mit Christus in seinem Herrschaftsbereich zu leben, heißt unter seinen Werten, seinen Maßstäben zu leben, heißt nicht zu sagen, ich nehme gerne dieses Begnadetsein, aber lass mich bloß in Ruhe mit Leben mit Gott oder Leben im Gehorsam von Gott oder Leben nach seinen Maßstäben, das entscheide ich ganz allein. Das funktioniert nicht. Das ist kein Christsein, das ist vielleicht eine religiöse Sache, ich lasse mich gerne beschenken, aber mit Gott will ich nichts zu tun haben. Eigentlich frage ich mich dann, ob dieser Herrschaftswechsel wirklich stattgefunden hat. Die Herrschaft Gottes ist etwas so Lebensförderndes, etwas, was das Leben so aufblüht, etwas so zutiefst Zufriedenstellendes, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, zu sagen, ich lebe mit Gott, ich habe das alles erlebt, aber eigentlich ist die Sünde für mich und das Leben nicht in dem Machtbereich Gottes viel attraktiver. Dann, das funktioniert nicht. Paulus sagt, geht nicht. Geht gar nicht. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch wieder in diesen Herrschaftsbereich reingibt, wenn ihr wieder daraus schielt, wenn ihr wieder sagt, ja, aber eigentlich sind doch die Dinge auch schön, dass dann werdet ihr versklavt, ihr werdet wieder gefangen genommen, ihr könnt euch dann gar nicht mehr frei entscheiden. Das ist ein Lug und Trug, das ist eine Täuschung. Und wie schnell kann man sich selbst täuschen, dass man denkt, es fühlt sich irgendwie alles gut an. Ich lebe so meinen Stil und es fühlt sich toll an. Und aber dieses Hauptsache, du fühlst dich gut, ist kein Wert aus dem Reich Gottes. Kein Maßstab aus dem Reich Gottes. Es kann sich ganz wunderbar anfühlen und kann doch grundfalsch sein. Es kann es doch zerstören. Aber das ist gerade oft von Versuchung und Anfechtung. Versuchungen sind so, die fühlen sich immer total gut an. Sie fühlen sich immer total attraktiv an. Die riechen wie, wenn man morgens so um 6 Uhr an der Bäckerei vorbeigeht. Also man meint, man müsste irgendwie in die Backstube springen und alles aufessen, was da so gerade gebacken wird. So, die Sünde kommt ja nicht daher und sagt, also ich würde ja gern auch mit dir ein bisschen anbandeln, aber ich zerstöre dich, ich mache dich kaputt und es stinkt hier auch gewaltig. So läuft es ja nicht, sondern es ist was ganz Attraktives. Und es ist wichtig zu sagen, ich habe noch was viel Attraktives. Ich lasse mich nicht an der Nase herumführen, ich lasse mich nicht versklaven. Wir hatten, ich glaube, es war 2010, eine sehr bemerkenswerte Taufe in der Gemeinde, wo ich vorher war. Wir hatten ein Taufseminar und vorher sollten waren viele Jugendliche, junge Erwachsene, in ihrer Bibel Römer 6 lesen. Und das machte eine Jugendliche. Die nahm ihre Bibel, die Volksbibel, und las Römer 6, Vers 16. Versteht ihr nicht, dass ihr immer das tun müsst, was der Chef euch sagt, wenn ihr irgendwo angestellt seid? Ihr könnt wählen, ob die Sünde euer Chef sein soll oder ob ihr das tun wollt, was der Chef sagt, der euch Gerechtigkeit verspricht. Und was für ein Segen, dass es die Volksbibel gibt. Diese junge Frau hat verstanden, die kam zu mir und sagte, ich habe Römer 6 gelesen. Ich habe dann Römer 6 aus der Volksbibel gelesen und dachte, interessant. Und sie hat verstanden, sie kam, weißt du, ich habe verstanden, dass ich mich entscheiden muss, wer mein Chef ist. Und ich habe darüber nachgedacht und ich will, dass Jesus mein Chef ist. Dass er sagt, wo es in meinem Leben lang geht, dass er mich frei macht und dass er über mein Leben bestimmen soll. Also ich entscheide mich dafür, dass Jesus mein Chef ist und das möchte ich jetzt auch deutlich machen, indem ich mich taufen lasse. Und das hat sie dann. Wir haben dann eine Taufe gehabt, das mit zwei Gemeinden zusammen in der Lahn. Sie hat dann dort auf so einer Schwimminsel, waren viele andere auch noch, nicht nur wir als Gemeinden, sondern da waren andere und sie hat in Lautsprechereien, mitten in der Stadt, in der Kleinstadt war das, erzählt, wie sie, dass Jesus jetzt ihr Chef ist und dass sie mit Jesus leben will und was sie erlebt hat, dass Jesus sie frei gemacht hat und dass sie sich jetzt darauf freut, so unter der Knute hat sie von Jesus zu leben und dass es eigentlich keine Knute wäre, sondern total, sie erlebt, dass es total frei macht. Und da waren viele Spaziergänger über der Brücke und auf der anderen Straßenseite, die hörten das alles mit an und die anderen Lebensberichte von den Täuflingen. Und als ich mich so umguckte, stand alles voller Leute. Es war ein schöner, warmer Sommertag. Alle waren spazieren gehen und als sie fertig war, gab es donnernden Applaus von Leuten, die nicht nur waren vielleicht mit 150, 200 Leuten im Gottesdienst, aber zugehört haben bestimmt 600. Und sie hat vor unheimlich vielen Menschen gesagt, ich möchte, dass Jesus der Chef ist. Und ich möchte das nicht nur hoffentlich, wenn es mir gut geht, sondern dann auch, wenn es schwer wird und wenn die Vorstellung von gelingendem Leben von Jesus, denen, die ich habe, nicht konform laufen. Und ich möchte dir Mut machen. Mut machen, dass du vielleicht dich ganz neu entscheidest, dass Jesus dein Chef ist. Vielleicht zum ersten Mal dich entscheidest, dass du diese Geschenke Gottes annehmen willst und in diesem Machtbereich der lebensfördernden Maßstäbe Gottes zu leben. Und ich habe zum Ende noch ein paar Punkte, die dir dabei helfen können. Vielleicht suchst du dir ein oder zwei raus für die kommende Woche. Das sind Aufforderungen für das neue Leben, Aufforderungen für echtes Leben. Also es ist etwas, wofür sich alle Anstrengung und Energie lohnt. Unterstelle dich bewusst Christus und seinem Kraftfeld, also seiner Macht. Reiche der Sünde nicht mehr den kleinen Finger, sie nimmt dich gleich ganz. Gehorcht ihr nicht, und wenn es noch so viel Spaß macht und sich gut anfühlt, sie hat keine Macht über dich. Eine Sache, beschäftige dich nicht so sehr viel mit den Anfechtungen, sondern mit Jesus. Manche starren auf die Versuchungen und lauern ihnen schon auf. Gleich kommen sie wieder und morgen kommen sie sicherlich auch wieder und übermorgen sicherlich auch und sowieso werden sie immer kommen. Manche starren auf die Niederlagen und auf die Anfechtungen wie das Kaninchen auf die Schlange und irgendwann werden sie gefressen. Starr nicht so auf die Anfechtungen. Guck auf Jesus, was er dir geschenkt hat. Welches geniale Leben. Stell dich Gott zur Verfügung und lass dich von ihm gebrauchen zum Dienst für sein gutes und sein lebensförderndes Werk. Entscheide dich dafür, mit deinem Leben Jesus wiederzuspiegeln und genieße und feiere das neue Leben. Genieße es und feiere. Es gibt in diesem Machtbereich Gottes viel mehr zu feiern, als wir denken. Genieße dieses Leben mit Gott und feiere es. Und andere werden an dir sehen, was für ein lebensfroher und lebensgenießender Mensch du bist. Amen.